Hallo, Akte Südwest macht eine kleine Sommerpause. Deshalb haben wir für euch in diesem Monat eine Folge aus unserem Archiv herausgesucht. In der nächsten Folge hört ihr dann wieder einen aktuellen Fall. Das nur kurz als Vorrede und jetzt geht's los.
Akte Südwest, der Kriminalpodcast der Südwestpresse.
Die Suche nach Liebe und Partnerschaft, sie endet im April 1997 in Leonberg bei Stuttgart tödlich. Es ist ein Verbrechen, das längst in Vergessenheit geraten ist, damals aber großes Aufsehen erregte. Im Treppenhaus eines Heiratsinstituts wird eine 41-jährige Frau mit 9 Schüssen aus einer Pistole regelrecht hingerichtet. Der Täter, ein unzufriedener Kunde, der sich von der Partnervermittlerin übers Ohr gehauen fühlt. Vor Gericht stellt sich dann nicht nur die Frage, wie es so weit kommen konnte, sondern auch die, ob bei dem höchst gefährlichen, psychisch gestörten Täter, Zitat, Hopfen und Malz schon verloren ist oder ob man ihn doch noch therapieren kann. Mein Name ist Roland Müller, Sie hören Akte Südwest, den Kriminalpodcast der Südwestpresse und bei mir ist heute meine Podcast-Kollegin Tanja Wolter. Hallo Tanja.
Hallo Roland, schön, dass wir hier mal wieder zusammensitzen.
Ja, ab und zu interviewen wir uns als Moderatoren gegenseitig in diesem Podcast. Die meisten von uns waren ja früher öfter auch vor Gericht unterwegs. Und für diesen Fall musstest du auch ein bisschen tiefer graben, kann man sagen.
Ja, kann man definitiv so sagen. Ich muss auch einräumen, ich hatte diesen Fall selbst eigentlich schon längst vergessen. Und wir haben ja neulich ein bisschen zusammengestanden und überlegt, welchen Fall wir in der nächsten Podcast-Folge machen. Und dann habe ich mich daran erinnert, dass ich im Keller noch eine alte Kiste habe mit Unterlagen von Gerichtsprozessen, über die ich damals berichtet habe. Ich war ja in den 90er Jahren mehrere Jahre freie Gerichtsreporterin in Stuttgart. Und dann habe ich da auch die Unterlagen speziell zu diesem Fall gefunden, habe mich dann da so ein bisschen eingelesen und mich dann auch immer mehr so an die Einzelheiten erinnert und mir gedacht, meine Güte, das war ja damals schon eine richtig heftige Geschichte und auch sowohl juristisch als auch psychologisch ziemlich spannend der Fall. Ja, und jetzt sitzen wir hier und reden darüber.
Ja, wohl dem, der seine Unterlagen noch aufbewahrt und seine Schrift dann noch lesen kann. Ich habe da selber leider vor ein paar Jahren bei einem internen Umzug hier im Büro das allermeiste an Gerichtsunterlagen weggeworfen, weil ich kein Messi sein wollte und habe mich jetzt schon öfter darüber geärgert, seit wir den Podcast machen. Aber das heißt, du hast noch einiges in der Schublade, war noch mehr im Keller.
Also ich habe tatsächlich ungefähr 7 bis 8 Fälle gefunden, die ich nicht mehr so wirklich im Detail im Kopf hatte. Die können wir hier aber durchaus nach und nach noch aufbereiten. Ich bin dann quasi so ein bisschen so für die antiken Fälle zuständig.
Ja, genau. Also ein Lob auf den Keller und dann gehen wir gleich rein in unseren heutigen Fall.
Ist Ihre IT reif für ein Upgrade in die Zukunft? Dann ist die Systemhaus Ulm GmbH Ihr Ansprechpartner. Die KI- und Software-Experten der Systemhaus Ulm GmbH bringen Ihr Business auf ein neues Level. Gehen Sie den nächsten Schritt in die digitale Welt. Mit modernen, maßgeschneiderten Lösungen. Von smarter Prozessautomatisierung bis zu individuellen KI-Anwendungen machen Experten Ihr Unternehmen fit für morgen. Natürlich mit erstklassigem Service. Das engagierte Team begleitet Sie von der Idee bis zur Umsetzung für einen reibungslosen, intelligenten Wandel. Die Systemhaus Ulm GmbH. Ihr KI-Systemhaus Nummer 1 in Ulm. Mehr Infos auf www.systemhaus-ulm.de.
Was uns heute sehr beschäftigen wird, ist ja die Psyche unseres Täters und seine Suche nach einer Frau. Was hat denn unsere heutige Hauptfigur für eine Vorgeschichte? Erzähl uns mal ein bisschen was über ihn.
Also der Mann ist Anfang der 60er geboren, war zur Tatzeit im Frühjahr 1997, also Mitte 30. Und er stammt aus der Sowjetunion, hat da auch große Teile seiner Kindheit verbracht. Und seine Eltern sind aber Deutschstämmige. Und die Familie ist dann auch Anfang der 70er Jahre in die Bundesrepublik gekommen. Klassische Aussiedlerfamilie. War dann erstmal kurz in Krefeld ein paar Jährchen und ist dann Mitte der 70er in die Region Ulm gekommen. Hier hat er dann auch seine ganze Jugend verbracht und eigentlich den großen Teil seiner Zeit bis zur Festnahme hat er hier in der Region gelebt und hat hier einen Hauptschulabschluss gemacht, dann eine Malerlehre gemacht, war dann aber zeitweise arbeitslos. 90er Jahre war damals ein sehr schwieriger Arbeitsmarkt, also im Vergleich zu heute. Hat sich also mit vielen Gelegenheitsjobs durchgeschlagen. Und was sich bis zu der Tat eigentlich durch sein ganzes Leben durchgezogen hat, von seinem jungen Erwachsenenalter ab an, war, dass er ständig auf der Suche nach einer Frau war und auch ständig auf der Suche nach Sexualpartnerinnen. Und er ist auch wegen eines Sexualdelikts vorbestraft. Das war in den 80ern, da war er noch ein sehr junger Mann, hatte eine Anhalterin mitgenommen und diese sexuell genötigt in dem Auto. Und er musste dann auch zum ersten Mal schon eine Therapie absolvieren. Das war in der JVA Ulm. Damit ist klar, also man hatte diesen Mann schon relativ früh auf dem Schirm als auffälligen Typ.
Ja, also man muss sagen, es handelt sich auf jeden Fall um einen vorbestraften Sexualstraftäter in dem Moment. Das heißt, was ich anfangs gesagt habe mit der Suche nach Liebe und so weiter, das klingt natürlich etwas unangemessen verharmlosend. Aber es ist insofern, du hast es schon angesprochen, nicht ganz falsch, weil zumindest die Suche nach einer Partnerin das ganze Leben ihn so beschäftigt hat in gewisser Weise, wenn auch, auch krimineller Art dann.
Also beschäftigt ist fast schon untertrieben. Ich finde, er war geradezu besessen davon, eine Frau zu suchen. Ich glaube, auch Frau und Sexualpartnerin war dann immer eine Einheit bei ihm. Und man muss sagen, es ging eigentlich alles schief, was er in der Richtung unternommen hat, um sein Ziel irgendwie näher zu kommen. Also als junger Erwachsener hatte er Kontakte zu einer Clique hier in Ulm und die haben ihn dann aber auch relativ schnell fallen gelassen. Und über den Weg hat er schon mal keine Freundin gefunden. Dann war er vorübergehend bei Verwandten in Nordrhein-Westfalen und in Frankfurt hat er gewohnt und sich dort auch ganz gezielt immer nach Frauen umgeschaut. Meistens über Zeitungsannoncen war einer der damaligen Wege, Partnerschaftsanzeigen, hatte aber auch alles keinen Erfolg. Und dann hat er schließlich über eine Verwandte dann tatsächlich eine Frau kennengelernt, die sogar relativ schnell geheiratet. Und es war aber eine Ehe, die eigentlich sofort zu Bruch gegangen ist. Also die hat nur wenige Monate gehalten. Die Trennung ging dann wohl auch von der Frau aus, nicht von ihm. Die wollte ihn einfach nicht mehr als Mann. Und es war aber dann auch die einzige Beziehung, die er überhaupt hatte. Und wenn man jetzt mal seine ganze Suche nach der Frau jetzt so mal rekapituliert, im Gericht war von 500 bis 1000 Partnersuchanzeigen von Frauen die Rede, auf die er geantwortet hat. Also deswegen auch der Begriff besessen, den ich eben verwendet habe. Und es ist aber nie irgendwas daraus entstanden. Und daraus kann man dann auch schließen, dass er definitiv kein Womanizer war. Er hat wohl immer Frauen getroffen, die waren aber eher von seinen ganzen Verhalten immer sehr abgeschreckt von ihm und haben sich dann nie auf eine Beziehung mit ihm eingelassen. Und um aber seine sexuelle Lust auch auszuleben, hat er sehr, sehr oft Prostituierte aufgesucht. Ja, und Mitte der 90er Jahre ist er dann dazu übergegangen, professionelle Partnervermittlungsagenturen zu beauftragen, für ihn eine Frau zu suchen. So Heiratsinstitute wie unser Fall in Leonberg, Eheanbahnungsinstitute hat man da auch früher dazu gesagt.
Ja, diese Partnervermittlungsagenturen, es ist ja ein bisschen auch wie eine Zeitreise in eine andere Welt der Partnersuche, also der Partnersuche, bevor es das Internet gab. So ein bisschen eine fremde Welt von anno dazumal. Was ist denn das für eine Branche, diese Heiratsvermittlungsagenturen? Und ist sie überhaupt seriös?
Also man kann definitiv sagen, es war damals eine komplett andere Zeit. Also es hat ja gerade erst so angefangen, sich das Internet zu verbreiten, aber die meisten waren da noch nicht so aktiv. Es gab auch noch nicht Dating-Apps, die heute völlig normal sind wie Tinder, auch keine Online-Partnerbörsen wie Parship. Und wer nicht im Club oder auf der Party oder im Beruf irgendwie eine Freundin oder einen Freund gefunden hat, der musste einfach andere Wege einschlagen. Und das waren zum einen die ganzen Suchannoncen, die es gab in Medien, also vor allem, also jedes Stadtmagazin hat früher so Seiten gehabt, auch jede Tageszeitung, wahrscheinlich sogar die Südwestpresse hatte früher am Wochenende Annoncen, Partnersuche geschaltet. Und dann der andere Weg waren diese Partnervermittlungsagenturen, wie in unserem Fall, die gegen Geld Kontakte vermittelt haben. Und ich würde jetzt nicht sagen, dass die per se jetzt alle unseriös waren, aber es gab definitiv schwarze Schafe in diesem Bereich. Also Tricksereien, Betrügereien waren keine Seltenheit. Es wurde auch immer davor gewarnt, vor allem von Verbraucherschützern, dass man da ganz genau hinschauen muss. auch auf die Verträge, die man da unterschreibt. Also im Kleingedruckten waren da oft irgendwelche Gemeinheiten versteckt, die einen dann finanziell geschädigt haben. Oder es gab so Tricks wie, dass man Fotos von besonders attraktiven Frauen den Kunden gezeigt hat. Und bei dem eigentlichen Treffen hat sich dann herausgestellt, dass die Frau ganz anders aussieht als die auf dem Foto, die man auserwählt hatte. Dann gab es auch Probleme, wenn Institute zum Beispiel gesagt haben, die Vermittlungsgebühr wird im Voraus bezahlt, also weil manchmal waren ja die Wünsche nicht erfüllt hinterher und dann war aber das Geld schon weg. Und in unserem Fall hat die Polizei auch ermittelt, wie dieses Institut in Leonberg aufgestellt war. Und da lief dann auch nicht alles astrein. Also so hat es dann auch ein Kommissar in dem späteren Gerichtsprozess dann so dargelegt. Und es wurde ja auch festgestellt, dass der Angeklagte definitiv betrogen worden ist von dieser Partnerschaftsvermittlerin. Dass ihm also falsche Tatsachen vorgespiegelt worden sind, um ihm sein Geld zu entlocken. Und die Ermittler haben aber auch festgestellt, dass es zu echten Partnerschaften gekommen ist, auf Grundlage von der Arbeit dieses Instituts. Also es war jetzt keine Agentur, die komplett auf Betrug angelegt war oder also die nicht komplett ein betrügerisches System da abgezogen hat. Und alles in allem, so hat es der Richter dann auch dargestellt, kann man von der Branche irgendwie von einer Grauzone sprechen. Also es gab dubiose Agenturen, es gibt da aber auch seriöse und es gibt sogar die heute teilweise noch. Es gibt Leute, die wollen es nicht übers Internet. Ich denke mal gerade im Senioren-, Seniorinnenbereich ist es durchaus noch üblich, dass solche Agenturen eingeschaltet werden.
Wurden denn vor allem oder war das in diesem Institut so, Frauen aus dem Ausland an Männer in Deutschland vermittelt oder war das alles bunt gemischt?
Also in dem Institut war es wohl so, die waren wohl durchaus spezialisiert auf Frauen aus Osteuropa auch. Aber ich denke mal, das war ein breites Feld damals. Ne? Es gab Agenturen, die wirklich auch nur, sage ich jetzt mal, Inländer und Inländerinnen vermittelt haben. Und es gab aber auch, soweit ich weiß, damals viel im Bereich Thailand, Thailänderinnen, die vermittelt worden sind, Philippinen, die vermittelt worden sind. Und klar, gerade bei den ausländischen Frauen war sicher oft auch der Hintergrund, dass sie natürlich gerne ein Leben in Deutschland führen wollten und sich dementsprechend gewünscht haben, hier einen Mann zu finden und zu heiraten und hier leben zu können.
Und zu diesem Zeitpunkt kommen wir zu unserem Täter zurück. 1997 hat unser Mann auch schon Erfahrung mit diesen Agenturen seit einigen Jahren.
Also der Kontakt zu der Agentur, der kam 1997 zustande in Leonberg und er hatte aber vorher schon andere Institute besucht und sich an die gewandt bei der Partnersuche, unter anderem eines in Ravensburg. Und da ist er, so hat er es selber dann später dargelegt, wohl auch immer wieder hereingelegt worden. Also gerade diese Ravensburger Agentur, die hat ihm wohl mal eine Frau aus der Slowakei vermittelt und bei der hatte sich dann aber wohl herausgestellt hinterher beim Treffen, dass die schon einen Freund hatte und eigentlich gar nicht interessiert war an einer Beziehung, also dass es auch wiederum nur darum ging, diese Vermittlungsgebühr zu kassieren. Und er fühlte sich da immer wieder verarscht, über den Tisch gezogen, hat sich auch immer mehr Wut in ihm angestaut gehabt und man muss auch sehen, er hat relativ viel Geld bei all dem liegen lassen. Also allein bei der Partnersuche hat er wohl rund 10.000 Mark aufbringen müssen und so viel Geld hatte er aber gar nicht, weil er ja auch sehr, sehr viel da im Rotlichtmilieu unterwegs war, sehr oft Prostituierte besucht hatte und da allein schon 50.000 Mark hat liegen lassen. Also für ihn war das schon auch eine finanzielle Geschichte.
Und dann kommt es zu dem Kontakt nach Leonberg, der dann zu der Tat führt.
Ja, bei dem Heiratsinstitut da in Leonberg, da war er dann erstmals Anfang 1997. Er saß dann mit der Inhaberin, also dem späteren Opfer, in diesen Büroräumen, hat Kataloge durchgeschaut, sich dann für zwei Ukrainerinnen interessiert. Und er hat aber von vornherein ganz klar gesagt, ich möchte nur eine Frau, die keine Kinder hat. Also das war so seine Grundbedingung. Und ein paar Wochen später wurde ihm dann signalisiert, dass beide Frauen ihn auch kennenlernen wollen. Und der Vertrag hat dann vorgesehen, pro vermitteltem Kontakt werden 2.800 Mark fällig. Und im April, da kam dann die erste Frau angereist. Er hat dann auch vor dem Treffen noch das Geld bezahlt, diese 2800 Mark. Und die Frau, die hat dann aber wohl erst in Leonberg selbst ein Foto von ihm gesehen. Und dann war sie da wohl schon eher abgeschreckt, wollte ihn dann gar nicht mehr treffen. Und die Heiratsvermittlerin, die wusste auch, dass sie ein Kind hat. Also, dass diese Bedingung schon mal nicht stimmt. Und sie hat sie dann aber wohl so unter Druck gesetzt, dass sie sich zumindest auf dieses Treffen mit dem Mann einlässt, also da mitspielt. Also einfach auch, damit sie die Kohle behalten kann. Und es kam dann zu dem Treffen. Sie hat dann wohl auch bei ihm übernachtet, die Frau. Und er muss da auch sexuell aufdringlich geworden sein. Das hat sie wohl abgewehrt. Also man hat getrennt geschlafen in seiner Wohnung. Und am nächsten Tag hat sie ihm dann auch sofort gesagt, dass sie kein Interesse habe an ihm. Sie hat ihm auch gesagt, dass sie Mutter ist. Und dann hat sie auch noch gesagt, dass die Heiratsvermittlerin das auch weiß.
Okay, also es geht mal wieder alles schief. Die vermittelte Frau will nichts von unserem Täter wissen. Vielleicht kann man sie auch nicht verdenken. Und er ist auch wegen seiner Vorgeschichte jetzt richtig sauer. Wie reagiert er denn diesmal?
Also alles, was ich jetzt hier erzähle, das beruht auf seinen eigenen Aussagen im Gerichtssaal. Und er hat die ganze Vorgeschichte wirklich bis ins Detail nahezu akribisch geschildert. Und demnach war er natürlich wutentbrannt, hat diese Frau geschnappt, sie ins Auto gesetzt und ist dann direkt zu diesem Hochzeitsinstitut nach Leonberg gefahren und hat sie zurückgebracht. Und dann hat er noch in dem Institut auch selbst die Polizei alarmiert. Die sind dann auch gekommen. Er hat sich ja betrogen gefühlt, war ja auch nachvollziehbar, dass er da versucht, dagegen vorzugehen. Und die Polizisten, die dann da anwesend waren, die haben das aber wohl alles erstmal nicht so ernst genommen, haben dann zwar eine kleine Meldung gemacht, aber mehr nicht. Und bis zu der eigentlichen Tat sind dann aber noch einige Tage vergangen. Also es war dann nicht sofort in der aktuellen Wut ist das alles nicht passiert, sondern erst ein paar Tage später. Und da gab es dann ja fast schon eine kleine Odyssee zu Strafverfolgungsbehörden, die er unternommen hat, um wieder an sein Geld zu kommen. Also er ist dann, nachdem die Polizisten da wieder gegangen sind, am nächsten Tag zur Staatsanwaltschaft Stuttgart gefahren, hat da das gemeldet. Die haben dann wiederum ihn zurückgeschickt nach Leonberg zur Polizei. Dann ist er da wieder hingefahren, hat dort die Frau angezeigt wegen Betruges und Menschenhandels. Das ist auch alles aufgenommen worden, diese Anzeige. Er hat sich dann selbst noch einen Anwalt gesucht, damit er immer Akteneinsicht hat, und hat dann die Partnervermittlerin auch selbst nochmal angerufen, von ihr das Geld zurückgefordert. Und da ist er dann wohl auch, hat er sie massiv bedroht auch, gesagt, sie liege sonst 1,80 Meter unter der Erde. Hat dann aber auch gemeint, nee, das hat er nicht so ernst gemeint, er wollte damit nur so seiner Geldforderung Nachdruck verleihen. Und dann ist er tatsächlich nochmal zur Polizei, hat da wiederum erfahren im Gespräch mit den Beamten, dass diese Geschäftsfrau durchaus schon auffällig geworden ist, dass sie den Ermittlern nicht ganz unbekannt ist. Und dann ist er wieder ins Büro gefahren. Also wir sind jetzt schon mehrere Tage später, und hat wieder das Geld eingefordert. Sie hat sich dann geweigert, ihm das Geld zurückzugeben. Und in dem Moment zieht er eine Pistole aus seiner Jacke. Sie flieht ins Treppenhaus. Er läuft ihr hinterher und zielt von hinten 9-mal direkt auf ihren Körper, drückt ab. Und er hat das ganze Magazin dann leer geschossen. Und die Staatsanwaltschaft sprach dann auch später von einer Hinrichtung. Du hast es eingangs schon bemerkt. 8 Projektile haben diese Frau getroffen. Mehrere davon direkt in den Oberkörper, in Organe, in die Wirbelsäule, und die Frau ist dann auch noch am Tatort verblutet. Und was man eigentlich meinen könnte, danach flieht ein Täter. Das war in dem Fall nicht so. Er hat dann einfach von sich aus die Polizei angerufen und sich festnehmen lassen.
Das ist eine eindrucksvolle Schilderung. Die Sache ist, kann man sagen, komplett eskaliert. Der Ablauf ist so ein bisschen verworren, finde ich, weil einerseits wieder die Anzeige, dann nimmt er eine Pistole mit, und bei Tötungsdelikten kommt es ja immer auf die Frage an, nach dem Vorsatz, wollte er sie denn jetzt töten, wollte er sie anzeigen, oder warum hatte er die Waffe überhaupt dabei?
Ja, ist gar nicht so einfach zu beantworten. Die Waffe selbst, das ist klar, die hat er wohl auf dem Schwarzmarkt in Frankfurt erworben, schon Jahre vorher. Also die hatte er länger schon, hat 1000 Mark gekostet und er hat es damit begründet, dass er ja auf dem Rotlichtbereich unterwegs war und dass es da ja auch irgendwelche brutalen Zuhälter gibt. Und er wollte einfach für den Fall von irgendwelchen Auseinandersetzungen eine Waffe haben, damit er sich schützen kann. So hat er es dargelegt, ne? Und er hat dann aber auch gesagt, dass er mit der Pistole nur seine Geldforderung unterstreichen wollte, also definitiv nicht vorhatte, die Frau damit zu töten, zu erschießen. Und er sei dann aber, so hat er es wortwörtlich gesagt, total ausgeflippt. Und in dem Moment bricht dann auch seine Erinnerung ab an Einzelheiten. Konnte er sich nicht erinnern, wollte er sich nicht erinnern. Also es war dann später im Gerichtssaal eine Art Geständnisleid, wobei es ja überhaupt keinen Zweifel an seiner Täterschaft gab. Er wurde ja am Tatort mit der Tatwaffe festgenommen.
Ja, ist alles etwas bizarr vom Ablauf her und auch von seiner Motivation her. Was hat denn die Staatsanwaltschaft aus dem gemacht? Wurde er dann wegen Mordes angeklagt oder war es was anderes?
Also der Mann wurde angeklagt wegen Totschlags, nicht wegen Mordes. Und dann gab es noch den Vorwurf des Verstoßes gegen das Waffengesetz. Die Waffe war ja illegal, die er da hatte. Und ja, die Anklage ging tatsächlich nicht von einem Mord aus, sondern auch von einem Ausraster, kann man sagen. Also, dass er einfach in dem Moment ausgetickt ist und dann relativ spontan entschlossen hat, diese Frau zu töten. Und es gab wohl auch bei den Ermittlungen jetzt nicht irgendwelche Hinweise, die darauf schließen könnten, dass er das tatsächlich geplant hatte. Es kam dann zum ersten Prozess im Februar 1998 am Landgericht Stuttgart. Erster deshalb, weil wir werden nachher hören, es gab tatsächlich zwei Prozesse zu diesem Fall. Und was da aufgefallen ist, also schon gleich am ersten Tag, dieser Angeklagte, der hatte ein riesiges Mitteilungsbedürfnis, also wirklich fast schon nervig, ja, vor allem was seinen ganzen Lebenslauf anging, da hat er auch also wirklich alle Details akribisch geschildert. Ich habe diese Aufzeichnungen, die ich habe, das sind wirklich seitenweise handschriftliche Aufzeichnungen über seinen Lebenslauf allein dabei und er hat sich da grundsätzlich sehr, sehr gerne als Opfer dargestellt, der von anderen gemobbt, gehänselt, irgendwie geärgert wurde und alle waren immer gegen ihn. Und demnach, also ist er auch ständig verprügelt worden als Kind von seinem Vater, von seinem Bruder. Er ist von Mitschülern beschimpft worden, gehänselt worden. Er hat auch angegeben, dass er von einem Nachbarn sexuell missbraucht wurde und vieles mehr. Und ja, wir wissen nicht, ob das im Detail alles so war. Ob diese Schilderungen stimmen, ließ sich ja nicht nachvollziehen, weil er ja in der Sowjetunion aufgewachsen ist. Aber bekannt ist zumindest über das spätere Gutachten, dass er eine frühkindliche Hirnschädigung hatte. Also das sind Schäden am zentralen Nervensystem. Da kann es verschiedene Ursachen dafür geben. Das kann Sauerstoffmangel gewesen sein, es kann eine Infektion gewesen sein, es kann aber auch ein Schlag auf den Kopf gewesen sein, eine Schädelverletzung. Er war wohl verhaltensauffällig, auch schon als Kind, später ja auch, sonst wären die Frauen ja nicht alle, hätten ja nicht alle immer Reißaus sofort genommen. Und er hatte auch einen Sprachfehler, auch wohl schon als Kind. Also leicht hat er es sicherlich nicht gehabt, so viel kann man sagen.
Jetzt reden wir ja und die Staatsanwaltschaft ja auch von so einer Art Ausraster. Ist denn das für dich glaubwürdig vom Ablauf her und von dem, wie du ihn kennengelernt hast oder gesehen hast? Er hat ja selber nach der Tat direkt Polizei gerufen und hat er denn dann auch hinterher bereut, was er da angerichtet hat?
Also zur Frage der Glaubwürdigkeit. Ich weiß es ehrlich gesagt nicht so richtig. Man kann es nicht so richtig einschätzen. Also ich finde, es spricht so ein bisschen dafür, dass er ja wirklich erst versucht hat, über den legalen Weg sie zu bestrafen. Ne? Also man könnte ja meinen, wenn jemand wirklich die Tat vorhat und sagt, hey, die hat mich betrogen, die bringe ich jetzt um, dass dieser Entschluss dann auch relativ schnell fallen würde. Und so hat er es ja wirklich erstmal über viele verschiedene Wege versucht. und ist aber nicht von Erfolg gekrönt gewesen, zumindest nicht auf die schnelle Art. Ne? Das spricht vielleicht eher für seine Glaubwürdigkeit, was ich in der Geschichte ein bisschen komisch immer finde. Er kann sich an alles erinnern, an seine ganze Kindheit, an die ganze Vorgeschichte der Tat bis ins Treppenhaus hinein. Nur an die eigentliche Tat, die vielleicht eine Minute war, da hat er den totalen Blackout und kann sich angeblich an nichts erinnern. Also das fand ich immer so ein bisschen komisch. Und zur Frage der Reue, ob er das irgendwie bedauert hat, kann ich nur sagen, der Kriminalkommissar, der ihn da am Tatort noch vernommen hat, der hat sich wirklich extrem über sein Verhalten gewundert. Denn er wirkte für jemanden, der gerade eine Frau erschossen hat, extrem ruhig. Und dieser Kriminalkommissar hat auch erzählt, er kennt vergleichbare Fälle und dass da die Täter, die sich von sich aus gestellt haben, normalerweise total verzweifelt sind, also wirklich nicht in Seelenruhe dastehen, sich festnehmen lassen und die Tatwaffe abgeben. Und es war dann wohl so, dass er sich nur über den Betrug auch gegenüber diesem Polizisten aufgeregt hat und immer wieder betont hat, dass die Frau ihn ja abgezockt habe. Und selbst als dieser Polizist ihm ein Foto dann von dieser blutüberströmten Leiche gezeigt hat, und gesagt hat, hallo, sie haben die erschossen, sie haben die umgebracht, die ist tot, die Frau, hat er überhaupt keine Regung gezeigt und keine Reue. Und er hat dann zwar gesagt, er wollte das nicht, das hat er wohl schon gesagt, aber er hat es dann immer so versucht darzustellen oder versucht, die Tat zu rechtfertigen. Also immer gesagt, so nach dem Motto, sie ist ja eigentlich selber schuld.
Und er ist das Opfer.
Ja. Genau.
Ja, das ist alles nicht so ganz normales, handelsübliches Verhalten. Du hast ja eine frühkindliche Hirnschädigung angesprochen. Das kann ja auch eine Erklärung sein für aggressives Verhalten oder auch so empathieloses Verhalten. Und es gibt ja auch ein psychiatrisches Gutachten und unsere Hörerinnen und Hörer haben vielleicht den Braten schon gerochen. Der Gutachter ist auch ein alter Bekannter von unserem Podcast.
Ja, tatsächlich. Der psychiatrische Gutachter, es war der Dr. Peter Winkler, von dem haben wir hier schon öfters gehört und er war ja auch mal Gast in einer Folge bei uns. Er hat jetzt nicht direkt den Zusammenhang zwischen dieser frühkindlichen Hirnschädigung und dem aggressiven Verhalten dargestellt. Aber er ist auch von der ganzen Lebensgeschichte, wie er das auch dargestellt hat und so, wie er ihn erlebt hat bei der Untersuchung, davon ausgegangen, dass er wohl in seiner Persönlichkeitsentwicklung stark gestört war und dass das auch schon in der Kindheit angefangen hat. Und bei solchen Gutachten geht es ja immer um die Frage der Schuldfähigkeit und der Steuerungsfähigkeit. Sprich, liegt bei einem Täter irgendwie eine schwere Grunderkrankung vor, durch die er womöglich gar nicht erkennen konnte, dass er Unrecht handelt? Und es kam heraus, dass der Angeklagte auch schon ein paar Jahre vorher mal von einer Psychiaterin untersucht worden ist, als auffällig eingestuft worden ist und sie ihm sogar eine stationäre Behandlung empfohlen hatte. Das hatte er aber abgelehnt und einen Grund für eine Zwangseinweisung gab es damals nicht. Es ist ja nichts vorgefallen damals. Und der Dr. Winkler hat dann festgestellt, dass er zumindest für so eine schwere Grunderkrankung, dass es da keine Anzeichen gibt, sprich Schizophrenie, Psychose, schwere Depression, das lag bei ihm nicht vor. Und der Mann wirkte für ihn auch relativ normal, was die Auffassungsgabe anging oder seine Intelligenz, die war durchschnittlich. Und er hat aber festgestellt, eine massive Persönlichkeitsstörung. Er sprach von einem Egozentriker und auch einem Psychopathen. Ein Mensch, der nicht zur Selbstkritik fähig ist, bei dem immer die anderen schuld sind. Und durch diese Störung ist er auch emotional hoch instabil, massiv erregbar. Also die Wutanfälle, die waren bei ihm wohl an der Tagesordnung. Und wortwörtlich hat der Gutachter gesagt, ich halte ihn für gefährlich für ein Pulverfass. Und er hat dann auch diese verminderte Steuerungsfähigkeit zumindest nicht ausgeschlossen, das dann aber davon abhängig gemacht, zu welchem Schluss das Gericht kommt, ob die sagen, spontane Tat oder vielleicht doch ein Plan, der dahinter steckt.
Ja, wir haben ja mit Peter Winkler auch eine eigene Podcast-Folge gemacht, du hast es schon erwähnt, die kann ich dann nur empfehlen. Da kommen wir auch ein bisschen ausführlicher auf das Thema Persönlichkeitsstörungen zu sprechen. Also was macht denn eigentlich einen Psychopathen aus und wie verhält sich es mit anderen Störungen? Die Folge kann ich nur jedem ans Herz legen, der sich für die psychiatrische Seite von Verbrechen wirklich interessiert. Aber in dem Fall war das mit dem Pulverfass dann auch, wurde auch gleich noch demonstriert, direkt im Gerichtssaal. Denn dem Angeklagten hat die Diagnose nicht so ganz gefallen, ne?
Nee, dem hat das definitiv nicht gefallen und er hat dann wirklich unter Beweis gestellt, zu was er fähig ist oder zu was er in der Lage ist. Da war dann jeder, der im Gerichtssaal saß, Zeuge davon. Und zwar war das zu dem Zeitpunkt, da hat der Psychiater gesagt, dass er die Schuld immer auf andere schieben würde und da ist der Angeklagte dann schlichtweg komplett ausgetickt. Er hat herumgeschrien, herumgetobt, mit seinen Fäusten auf den Tisch eingeschlagen, den Gutachter beschimpft, wollte eigentlich auch aufspringen und auf den losgehen. Es gibt ja glücklicherweise im Gerichtssaal immer Justizvollzugsbeamte, die haben ihn daran gehindert. Aber es war wirklich ein Tobsuchtsanfall par excellence. Ja, da ist einem erstmal die Spucke weggeblieben und es war auch so eine kurze Schockstarre im Gerichtssaal. Und das Ganze hatte dann zur Folge, dass dem Angeklagten Fußfesseln angelegt worden sind, damit nichts passiert und die musste er auch für den Rest des Prozesses bis zum Urteil weitertragen.
Ja, nach dem Schreckmoment ging der Prozess aber dann trotzdem ganz normal weiter. Wie lautete denn am Ende dann das Urteil?
Ja, man ahnt es ja fast schon nach diesem Auftritt. Auch das Gericht ist davon ausgegangen, dass er bei ihm eine eingeschränkte Steuerungsfähigkeit vorliegt, eine psychische Störung und dass dieser Tatentschluss spontan erfolgt ist, einfach weil er so auch zu dieser Erregung und zu dieser Wut neigt. Und der Täter wurde dann wegen Totschlags verurteilt zu 10 Jahren Gefängnis. Und zugleich hat das Gericht angeordnet, dass er dann nach Verbüßen seiner Haftstrafe auf unbestimmte Zeit in einer psychiatrischen Klinik untergebracht werden muss. Einerseits, um sich therapieren zu lassen, aber vor allem auch, um die Allgemeinheit vor ihm zu schützen, weil er wurde schlichtweg als sehr gefährlich eingestuft. Ja, interessant fand ich damals noch, das Gericht hat sich wirklich sehr verwundert gezeigt, dass es angesichts dieser Gefährlichkeit, die in ihm ist, nicht längst schon früher zu einer vergleichbaren Tat gekommen ist. Und sie haben auch festgestellt oder gesagt, dass sie die Chancen, dass er sich überhaupt jemals bessert, als sehr gering einstufen. Das war auch auf Grundlage des Gutachtens, dass er eigentlich ja nicht unbedingt als therapierbar gilt. Und zu seinen Gunsten wurde allerdings gewertet, dass er ja tatsächlich von der Partnervermittlerin betrogen worden ist. Und ja, zu seinen Lasten natürlich, dass er keinerlei Reue gezeigt hat bis zum Schluss.
Also gefährliche Straftäter, das haben wir auch schon im Podcast mal öfter erläutert, bei denen man glaubt, dass sie wieder töten können. Die kommen ja oft in die sogenannte Sicherungsverwahrung. Das ist in diesem Fall nicht so. Stattdessen wird eine psychiatrische Unterbringung angeordnet. Warum?
Ja, Sicherungsverwahrung heißt ja, dass der Täter oder die Täterin dann nach der Haftstrafe normalerweise im Gefängnis bleibt, also hinter Schloss und Riegel, manche sogar bis an ihr Lebensende. Und in unserem Fall hat es aber an den Voraussetzungen gefehlt, weil er ist ja kein Mehrfachtäter. Diese sexuelle Nötigung aus den 80er Jahren, das war jetzt nicht einschlägig, das war ja diesmal ein Tötungsverbrechen, das hat man da nicht eingerechnet. Also von daher war es sein erstes Tötungsdelikt, sein erstes schweres Gewaltverbrechen. Und was das Urteil aber so besonders gemacht hat, ist die Reihenfolge. Bei ihm hieß es ja, erst muss er ins Gefängnis, danach kommt die Psychiatrie. Und das ist eigentlich total ungewöhnlich, denn normalerweise macht man es umgekehrt. Wenn jemand als psychisch krank oder gestört oder irgendwie gilt, dann denkt man ja auch, ist ja naheliegend, der muss erstmal therapiert werden und erst dann sitzt er halt seine Strafe ab. Und hat man in seinem Fall aber davon abgesehen. Man hat da mehrere Gründe dafür genannt. Einmal hat das Gericht gesagt, er muss ja erst einmal erkennen, dass er überhaupt Unrecht getan hat. Ne? Wegen dieser mangelnden Reue lag das ja bislang überhaupt nicht vor. Und man hat auch gesagt, wenn er überhaupt nur wenn eine Therapie überhaupt nur ein bisschen von Erfolg gekrönt sein könnte, dann muss das eigentlich in einem Zeitraum stattfinden, wo schon Lockerungen möglich sind. Also wo er zum Beispiel schon arbeiten kann in Freiheit und dann hätte er vielleicht eine kleine Chance, sich zu bessern, sein Verhalten. Aber das war zu dem Zeitpunkt ja überhaupt nicht denkbar. Also er hat ja die Frau hingerichtet. Sie ist um ihr Leben gerannt in diesem Treppenhaus und er hat sie auf der Flucht erschossen. Also an Lockerungen oder besondere Bedingungen war da nicht zu denken.
hast ja gesagt, es ist ein ungewöhnliches Urteil, weil normalerweise zuerst die Psychiatrie dran ist und dann die Haftstrafe drauf folgt. Das sehen die Anwälte auch so und die gehen dann auch in Revision.
Ja, die sind tatsächlich in Revision gegangen und das ist ja auch ein Einfallstor für einen Angeklagten und seine Verteidigung. Also das lässt man lieber vom höchsten Gericht auch dann überprüfen. Also ist das Ganze vor dem Bundesgerichtshof nach Karlsruhe gegangen und die haben dann dieses erste Urteil dann tatsächlich aufgehoben, allerdings nur teilweise. Also sie haben das Strafmaß an sich gar nicht gerügt, diese 10 Jahre. Und auch die ganzen Feststellungen zur Tat an sich fanden sie alles in Ordnung. Aber eben diese gewählte Reihenfolge, erst Haft, dann Psychiatrie, das haben sie beanstandet. Und der Fall ging dann tatsächlich zurück auch an das Stuttgarter Landgericht. Es gab einen zweiten Prozess, das war dann auch eine andere Strafkammer. Und interessanterweise ist das zweite Urteil dann aber gar nicht so viel anders ausgefallen. Der Dr. Winkler war da wieder als Gutachter vor Ort, hat wieder das Gleiche eigentlich auch zu der Persönlichkeit des Täters gesagt. Auch das Gleiche zu seinen, sagen wir mal, geringen Therapiemöglichkeiten. Und es war dann im Endeffekt so, dass man nur die Haftzeit verkürzt hat. Also er musste erst ins Gefängnis, dann aber nur für 5 Jahre und 8 Monate. Nicht die ganzen 10 Jahre und dann sollte er therapiert werden. Und so wollte man im Prinzip die Möglichkeit eröffnen, dass er auch, wie andere Straftäter auch bei guter Führung, eventuell einen Teil seiner Strafe am Schluss erlassen bekommt und auf Bewährung freikommt.
Ist das jetzt aus deiner Sicht ein deutlich milderes Urteil nach der Revision und vielleicht auch ein unangemessen mildes Urteil für die Tat oder wie sollen wir das einordnen?
Also zu milde würde ich nicht sagen. Es ist aus Sicht des Angeklagten wohl eher ein faireres Urteil, was die Richter in dem zweiten Prozess gesprochen haben, weil normalerweise hat man ja als Verurteilter die Chance, nach 2/3 auf Bewährung freizukommen, wenn man sich denn gut führt in der Haft, wenn es da keine weiteren Vorkommnisse gibt. Und die hätte man ihm bei dem ersten Urteil, wo er die 10 Jahre komplett absitzen muss, ja verwehrt, diese Chance, wenn man gesagt hätte, erst danach kommt die Therapie. Und so mit diesen 5 Jahren und 8 Monaten hat man ihm diese Chance eröffnet, dass er einfach früher zur Therapie kann und ihm damit ja auch die Chance eröffnet, sich vielleicht auch noch zu bessern.
Die Psychiatrie im Maßregelvollzug in Anschluss an die Haft ist ja auf unbestimmte Zeit verhängt worden, das heißt quasi Open End. Weißt du zufällig, was aus ihm geworden ist, ob er jemals rausgekommen ist?
Nein, das kann ich leider nicht sagen. Ich denke mal, ich meine, es ist sehr lange her. Ne? Selbst wenn er jetzt diese 5 Jahre, 8 Monate im Gefängnis saß, danach in Therapie, ich meine, es war 97, 98 war das Urteil, ist jetzt 25 Jahre her. Also es muss schon viel passiert sein, auch in der Therapie, dass er jetzt nicht in Freiheit wäre. Kann ich mir eigentlich nicht vorstellen, aber können wir jetzt leider auf die Schnelle nicht nachvollziehen.
Dann wären wir auch am Ende unserer Folge. Ich sage gerne nochmal vielen Dank, Tanja, dass du uns diesen Fall mitgebracht hast und den im Keller gefunden hast, in der Schachtel. Wir freuen uns auf die weiteren Folgen noch. Ja, vielen Dank.
Ja, gern geschehen.
Akte Südwest ist eine Produktion der Südwestpresse. Wenn ihr Feedback oder Anregungen habt, schreibt uns gerne eine Mail an podcast@swp.de. Und natürlich freuen wir uns, wenn ihr Akte Südwest bewertet. Das geht zum Beispiel bei Spotify und Apple Podcasts. Wenn ihr mehr über Verbrechen und Kriminalität in Baden-Württemberg lesen wollt, dann empfehlen wir euch die Seite swp.de/crime. Dort findet ihr auch unseren kostenlosen Newsletter. Wenn ihr den abonniert, verpasst ihr nichts rund um Akte Südwest. Und wenn ihr gar nicht genug vom Podcast bekommen könnt, dann empfehlen wir euch unseren Fußball-Podcast Spatzenfunk. Dort berichtet die Sportredaktion der Südwestpresse über die Profifußballer des SSV Ulm 1846 Fußball. Unsere Kolleginnen und Kollegen sprechen mit Spielern und Verantwortlichen, geben exklusive Einblicke und analysieren die Spiele. Den Spatzenfunk findet ihr auf Spotify, Apple Podcasts und auf allen gängigen Podcast-Plattformen. Vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal.
hörst du kostenlos. Möglich wird das durch unsere vielen Abonnentinnen und Abonnenten. Unterstütze auch du Qualitätsjournalismus in deiner Region mit einem Digital-Abo. Teste uns einfach mal einen Monat lang. Alle Infos auf swp.de.